AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. Kurze Werbeunterbrechung. KI im Finanzsektor ist 26 kein Projekt mehr. Sie initiiert Zahlungen, bewertet Risiken in Millisekunden und trifft Vorentscheidungen in Kredit- und Compliance-Prozessen. Die Frage ist also nicht mehr ob, sondern wie. Und wer dafür gerade steht. Die KEX, also die KI Exchange, bringt am 23. Juni in Hamburg genau die Menschen zusammen, die das täglich verantworten. Produktverantwortliche, RisikomanagerInnen und Technologiechefs aus Banking, Payment und Fintech. Keine Hochglanzcases, keine Marketingvorstände, nur fachliche Wahrheiten und Use Cases aus dem Maschinenraum. KEX 26. Bite into the future of AI.
Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 9 von AI in Finance, dem Podcast, den ihr alle liebt und so schätzt im Hause Payment und Banking. Ich freue mich. Die 9. Ausgabe, du hast eben gerade gesagt, welches insgesamt ist, ich habe es vergessen. Was, 61 oder 63?
61, guten Morgen.
61 Mann. Und damit ein herzliches Willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sascha. An diesem Sonntag, es ist nicht mehr ganz so sonnig, aber wie geht's dir, lieber Sascha?
Mir auch nicht. Und diesmal bereue ich es gar nicht, dass wir so früh sprechen. Wir haben auch schon ein tolles Vorgespräch gehabt. Wir haben uns schon richtig gestritten zu einem anderen Thema, natürlich freundschaftlich. Und ich frage mich, wieso deine Stimme immer noch so klingt, als ob du die Nacht durchgezecht hast mit Whisky und was gibt es noch dazu? Koks? Wie war's? Du bist ja Banker.
Ich habe lustigerweise vorgestern nahm mir aus und da habe ich White Russian für mich entdeckt.
Ich dachte so ein Appletini, wie bei Scrubs.
Nee, Appletini, so das ist gar nicht meins. Nee, Appletini.
Echt nicht?
Nicole mag ja, wie heißt das, Espresso-Tini, nee, wie heißt das denn nochmal? Doch, ich glaube, so heißt das, ne? Dieses mit
Espresso-Martini.
Danke, Espresso-Martini. Genau, nee, Appletini.
Appletini war doch Two and a Half Men,
der hat immer Appletini getrunken.
Weiß ich nicht, habe ich nie geguckt. Ich habe das immer mit meinem Buddy Benny geschaut.
Du bist immer so auf Arte unterwegs, ne?
Arte, ja. Nee, ich habe keine Zeit. Ich muss mich hier für Podcasts vorbereiten.
Sehr gut, sehr gut. Ihr seht schon, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, wir haben einen großen Spaß und verstehen uns wieder immer wie immer prächtig. Lasst uns also mal wirklich über die Themen sprechen, weshalb ihr eingeschaltet habt. Wir sprechen über AI in Finance und wie immer haben wir viele, viele Nachrichten mitgebracht in den letzten 14 Tagen. Wir haben aufgenommen, glaube ich, am 20. oder ja, ich meine wohl, am 20. Ist eine ganze Menge passiert, wie immer bei den großen Anbietern OpenAI, Meta, Anthropic, you name it. Und ich würde einfach mal sagen, Sascha, fang doch mal an.
Glaube ich auch. Ich glaube, du musst ein bisschen moderieren und auch wir müssen ein bisschen aufräumen, weil es einfach so viel passiert, vor allem bei den großen Dreien. Und mal sehen, wie wir da jetzt irgendwie die Grip dran kriegen. Den Rest würde ich sagen, machen wir einfach in Hamburg die nächsten Tage auf der OMR, wenn wir uns sehen. Aber wahrscheinlich war es eine gute Idee, dass wir nicht dort live aufnehmen. Ich war ja schon vor 2 Monaten, hatte ich so dir gedacht, komm, wir nehmen einfach dort auf, müssen wir sich den Sonntag irgendwie ans Bein binden. Und wenn ich jetzt in meine Agenda schaue für die nächsten 4 Tage, da wird mir Himmelangst, da ist keine Minute atmen, ganz sicher auch nicht zum Podcast aufnehmen. Aber wir werden es schaffen. So, ich fange mal mit OpenAI an. Auch da gibt es so viel Neues. Aber was ich so ganz witzig finde, darüber bin ich gestolpert, ist was Spannendes. Die schreiben ihre Mission neu. Sie nennen das ja so Principles und die haben ja so ein Mission Statement gehabt, was früher immer einfach nur hieß, wir machen AGI, sonst nichts, der Rest ist nur Schmuck am Nachthemd und ein Weg dorthin. Und jetzt verschiebt sich aber dieser Fokus in einer ganz fernen Vision von AGI hin zu einer sehr konkreten Machtfrage im Hier und Jetzt, ja. Also OpenAI spricht plötzlich von Machtverteilung, von Demokratisierung und auch gesellschaftlicher Kontrolle von AI. Also nicht mehr, was bauen wir, sondern wer baut es, wer kontrolliert und ganz wichtig, wer profitiert davon, ja. Und gefühlt passiert ja bei OpenAI zumindest genau das Gegenteil. Ja, die bauen massiv Infrastruktur auf. Ich habe ja ganz viel darüber gelesen, wie viele Milliarden in Rechenzentren investiert werden und werden damit selbst ja zum mächtigsten, zumindest Rechenzentren-Player auch am Markt. Diese Botschaft ist also gefühlt sehr ambivalent. Sie wollen eine Dezentralisierung, müssen gleichzeitig skalieren, um überhaupt relevant zu sein. KI wird jetzt irgendwie nicht mehr als Zukunftsprojekt beschrieben, sondern wirklich als ökonomischer Hebel. Ne? Es geht um Produktivität, sie sprechen von Wohlstand für alle, Verteilungseffekte und AGI rückt damit rhetorisch komplett in den Hintergrund und sie positionieren sich eher so als ich würde so fast sagen, so als Gestalter von Spielregeln wollen sie jetzt, glaube ich, sein im aktuellen Zeitalter. Und das ist so ein spannender Shift, ne, in diesem ganzen auch Börsengang-Dilemma, was wir ja auch immer hier wieder diskutieren, wo wir auch ein Update heute haben. Aber OpenAI ist nicht mehr nur so ein Tech-Unternehmen, sondern die wollen zunehmend zu einem politischen und auch wirtschaftlichen Akteur werden, der so einen Anspruch auch auf die Demokratisierung und so eine reale Machtkonzentration jetzt hat. Also das lese ich da raus. Ich habe es mir eine Stunde lang durchgelesen und ich dachte so,
Ich habe das auch gelesen und ich fand es so ein bisschen, Also es hörte sich zwischendurch so ein bisschen nach Halsarmee an, wo ich so dachte, also ich hatte Tränen in den Augen. Also wirklich so.
Ja.
Oder? Also wo ich so dachte, was passiert da? Also alles, was du sagst, richtig und ich habe exakt den gleichen Gedanken, habe nur einen weiteren, den ich einfach mal kurz reinwerfen möchte, nämlich ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wir wissen natürlich auch, dass der Druck größer wird, insbesondere wenn wir über das Thema Regulatorik sprechen und je mehr Macht du ownst, ja, desto größer könnten die Wünsche und Aufschreie nach Begrenzung selbiger sein und wenn natürlich dann OpenAI sich hinstellt und sagt, naja, wir sind ja die Guten sozusagen, dann könnten natürlich auch die kritischen Stimmen zumindest ein bisschen leiser werden. Auch das ganze Thema AGI fand ich ganz interessant. Also auch da, dieses so Rolle rückwärts. Ja. Da habe ich so zwischendurch gedacht, hat es vielleicht damit zu tun, dass Menschen inzwischen wirklich auch Angst vor AGI haben und dass es am Ende einfach nicht mehr AGI heißt, aber trotzdem genauso intelligent und gefährlich ist. I don't know. Ich finde es bemerkenswert, aber du hast alles Wichtige gesagt.
Ja, ich glaube, das ist halt einfach dieses ganze Dilemma darum, wer macht jetzt wirklich diesen Börsengang oder wird der Börsengang ein erfolgreicher? Das zerfasert so diese internen Werte, das zerfasert, glaube ich, auch die Geschwindigkeiten von den einzelnen Teams. Also es gibt jetzt auch eine zweite Meldung über das erste Quartal. Die berichten ja tatsächlich auch gerade, versuchen sie halt jetzt auch ihren Transparenzpflichten gemäß den SEC-Filings, die sie versuchen jetzt schon vorbereiten, nachzukommen. Das Quartal 2026 jetzt ihre Financial Statements weggegeben und es gab einen schönen Bericht im Wall Street Journal, den wir verlinken. Und sie haben jetzt quasi alle Vorgaben für Umsatz- und Nutzerwachstum aus Q1 verfehlt. Als Hauptdruck sagen sie natürlich, es ist ein massiver Druck von der Konkurrenz. Ne? Googles Gemini haben wir schon oft hier drüber gesprochen, obwohl wir das beide immer so ein bisschen auch links liegen lassen. Ich zumindest, gewinnt massiv Marktanteile. Ich glaube, Google ist jetzt auch so neben Anthropic so einer der wirklich ein Player und absoluten Gewinner zurzeit. Anthropic legt super krass nach beim Thema Enterprise, beim Thema Programmierung über Claude Code. Und ich glaube, das ist gerade so diese andere Seite der Medaille, über die einfach noch viel zu wenig gesprochen wird. Ne? Wir beide reden ja auch immer über die beiden potenziellen Börsengänge. Auch nochmal zur Erinnerung, SpaceX steht jetzt an mit XAI. Danach soll ein weiterer dann folgen am Ende des oder Mitte des Jahres, also entweder Anthropic oder OpenAI. Und der dritte dann danach. Ne? Viele Analysten und Investoren, unter anderem halt auch Philipp Klöckner, warnt, dass einfach gar nicht so viel Geld im Markt ist, weder retail-seitig noch tatsächlich halt irgendwie auch bei Institutional Investors. Aber wenn man darüber spricht, dass OpenAI Ziele verfehlt hat wie Umsatz, Nutzerwachstum, selbst so Ziele wie diese Milliarde Weekly User, die sie ja eigentlich schon viel früher erreichen wollten, ich glaube, wir sind bei 850 Millionen jetzt, dann wird das schwierig. Und der Ton auch in diesem Statement wird immer schärfer, vor allem gegenüber Anthropic und Google. Und ich glaube, das zeigt auch so eine wichtige Wahrheit. Der Markt ist offen, ja, noch. Also wir haben jetzt hier nicht dieses Winner-Takes-It-All-Prinzip, wie es bei Social Media eine Weile gab. Zumindest noch nicht. Ne? Und gleichzeitig sehen wir, wie OpenAI komplett die Kosten weggaloppieren. Ne? Die haben jetzt sich auf, glaube ich, 600 Milliarden Dollar an Infrastruktur dieses Jahr verpflichtet. Also nur für Rechenzentren, für Chips und für Energie. Und das führt halt zu dieser brutalen Gleichung, dass du massives Wachstum generieren musst, um deine massiven Fixkosten zu rechtfertigen. Wenn das Wachstum aber nicht kommt, wird es eng.
Ja, genau. Und das, was du sagst, ist ein super wichtiger Punkt. Denn anders als beispielsweise Google hat OpenAI de facto keine Einnahmen. Also sie haben natürlich Abos. Damit kannst du halt die 600 Milliarden US-Dollar in keinster Art und Weise finanzieren. Darüber hinaus haben sie exorbitante Kosten. Das heißt, die Modelle sind nicht sonderlich effizient. Das ist ja auch ein latenter Vorwurf, der an OpenAI herangetragen wird. Und eine große Abhängigkeit von den Investoren. OpenAI hat sich ja jetzt nochmal committed an Microsoft irgendwie für 250 Milliarden US-Dollar Serviceleistungen einzukaufen. Auf der anderen Seite hält Microsoft fast 30% an OpenAI. Das heißt, das ist ein schwieriges Wechselspiel aus Abhängigkeit, Kosten und Geld, was verbrannt wird. Und das ist ein bisschen gefährlich tatsächlich. Und man muss ein bisschen die Lanze brechen. Also die letzten Monate waren auch sicherlich funktionsseitig. Und du kommst ja auch gleich nochmal zu den Launches, die OpenAI gebracht hat. Da haben sie schon, das kann man sagen, die letzten 2-3 Wochen, da sind ein paar Sachen gekommen, wo man sagen muss, ja, Respekt. Also sie haben aufgeholt, aber auch da war eine Durststrecke. Ne? Die Modelle waren nicht gut, die Funktionen waren nicht gut. Also der Ausbau insgesamt war nicht so richtig gut, verglichen mit dem Wettbewerb. Ne? Also da muss es immer im Kontext sehen, was hat total. Gemini gebracht, was hat Anthropic gebracht. Plus, und du hast es gesagt, das finde ich auch total faszinierend, OpenAI hat halt anders als die anderen einen krassen Strategiewechsel hingelegt. Also erst war es ja dieses, wir machen alles, Social-Media-Plattform, keine Ahnung, ja, sehr, sehr, sehr endkundenfokussiert. Während ja Anthropic zu 100% B2B war, zu 100% in Anführungsstrichen, ne? Also jeder kann es nutzen, aber dieser Fokus war halt sehr stark B2B. Und Gemini oder Google hat es von Anfang an sehr stark mit den Google-Diensten verknüpft. Und ja, bei OpenAI war es so, heute mache ich das und morgen mache ich was anderes.
Ja, das stimmt. Und es ist auch so eine interne Spannung, die ich selber spüre. Also sowohl, ne, also auf der einen Seite, wie du sagst, wir wollten alles, jetzt konsolidieren sie. Es gibt interne Diskussionen über Kosten von einzelnen Teams. Es gibt wahnsinnig auch öffentlich geführte Strategiediskussionen, auch schlussendlich über das Timing des Börsengangs. Und ich glaube, das ist so ein klassisches Plattform-Dilemma. Ne? Also die müssen erstmal vorinvestieren, wie so ein riesiger Infrastrukturkonzern. Gleichzeitig wachsen sie aber wie ein Software-Startup und werden auch am Markt, glaube ich, mit Multiples grundsätzlich gemessen wie ein Software-as-a-Service-Startup. Startup ist witzig, ne? Aber also quasi wie ein Pre-IPO-Kandidat für sowas. Und beides gleichzeitig sauber hinzubekommen, ist extrem schwer. Was ich auch noch sehen kann, und das ist, glaube ich, gar nicht so richtig aus dem Nähkästchen geplaudert, aber ist, Anthropic hat wirklich so diese Mission. Also die gehen voll auf Enterprise AI, auf nichts anderes. Gleichzeitig muss ich sagen, und ich hoffe, ich trete hier niemanden irgendwie fürs Knie, der da irgendwie zuhört, wenn ruft gerne an, wie sie intern arbeiten und auch wie sie mit Partnern umgehen, ist nicht ansatzweise so professionell und seriös, wie OpenAI das macht. OpenAI ist so gut aufgestellt, und jetzt kann man wieder mir Fanboy vorwerfen, aber wie die auch als Account Manager arbeiten, wir haben eine Entwicklungspartnerschaft bei der DKB mit OpenAI, das ist vorbildlich, habe ich noch nie erlebt. Das ist wirklich gut. Tolle Leute, bis hoch ins Board und ins Management. Und die arbeiten wirklich eng mit dir zusammen. Anthropic ist eher so, ja, wir gucken mal und melden uns mal irgendwann demnächst. Und das ist vielleicht so, ist auch eine Methode, also es ist total spannend.
Du bringst es auf den Punkt. Also das ist wie so eine Nerd-Butze. Man kann auch
die
bei
basteln
LinkedIn
irgendwie so Kopf runter, ja, und machen, ne? Ich habe noch ein Modell von OpenAI, was ich so ganz spannend finde. Ich glaube, du hast ja auch mit 5.5 ein bisschen was. Ich habe 5.4 mir mal ein bisschen angeschaut. Auch gerade, weil wir ja in den letzten 2 Episoden, du und ich, sehr viel über Anthropics Modell Mythos gesprochen haben und was da alles passiert mit Project Glasswing. Und da will ich jetzt gar nicht alles nochmal kauen für, ich sag mal, fleißige HörerInnen. Die kennen das, wenn nicht, müsst ihr es vielleicht nochmal nachhören in Folge 7 und 8. Aber auch OpenAI bringt jetzt ein Cyber-Modell auf den Markt. Das nennt sich 5.4 Cyber. Das ist ein eigenes Modell, wie wir es jetzt auch von Mythos kennen. Also kein generisches Chat-Modell mehr, sondern tatsächlich ein spezialisiertes Sicherheitsmodell. Ne? Und alle Anbieter bewegen sich ja so ein bisschen weggefühlt von dieser horizontalen KI, die alles ein bisschen kann, hin zu mehr vertikalen Systemen, die einfach einzelne Domänen besser und extrem abdecken in einem Use Case, wenn man so
spezialisierte Modelle meinst du?
Spezialisiert, vielen Dank, das ist das richtige Wort. Und ich glaube, Cyber Security ist dabei natürlich auch kein normaler Use Case mehr, weil das ist dann ja auch kritische Infrastruktur. Und was auffällt, ist, dass dieser Zugang auch zu 5.4 Cyber genauso eingeschränkt ist, wie es bei Mythos war. Du hattest ja, glaube ich, irgendwann mal so diesen Vorwurf mitgenommen, das ist alles Marketing und so ein bisschen Knappheitsprinzip, mal gucken, ja. Und das macht OpenAI jetzt auch. Also nur verifizierte Forscher und ausgewählte Teams dürfen in kontrollierte Umgebung testen sich darüber überlegen, wie man quasi eigene Sicherheitslücken damit aufspüren und vielleicht auch patchen kann. Aber es ist halt auch genauso spannend wie das, was wir auch diskutiert haben beim letzten Mal. Denn diese Modelle können ja nicht nur verteidigen, sie können ja auch blöderweise angreifen. Ja, sie finden also Schwachstellen, sie analysieren Systeme, ohne den Quellcode sich anzuschauen. Sie identifizieren dann diese kritischen Lücken schneller als jeder Mensch es könnte oder auch jedes Hacker-Team. Das heißt, sie werden quasi selber oder sie können zum proaktiven Akteur im Cyberraum werden. Und wir reden immer noch über klassische IT-Security und hier arbeitet einfach dann AI gegen AI und die Geschwindigkeit wird halt jetzt hier krass. Ne? Also wenn jetzt zwei große Modellanbieter oder die beiden relevanten großen Modellanbieter mittlerweile über Security als der entscheidende Faktor mitentscheiden, dann wird es spannend, weil auch bei OpenAI sind mittlerweile Regierungen involviert, Zentralbanken haben Gespräche bereits geführt und die großen Tech-Konzerne sowieso. Und das zeigt, wie ernst das Thema ist und gerade auch ne, für uns Banken. Wir haben es im Vorgespräch gerade schon gesagt, es soll am Dienstagabend eine Veröffentlichung von Anthropic geben. Du hast gesagt, glaube ich, Webinar, Workshop, ich weiß nicht genau, was es ist, aber Anthropic spricht quasi öffentlich darüber, wie sie sich die Zukunft mit ihren Modellen für alles, was Financial Institutions, Banken vorstellen. Und auch hier nochmal Philipp Klöckner zitiert, Tech-Analyst, hat gesagt, naja, wahrscheinlich shortet er am Montag mal irgendwie die ganzen großen Banken, weil das, also immer wenn Anthropic sowas gemacht hat in den letzten Monaten, ich glaube das letzte Mal war es, als du über Software as a Service gesprochen hast, sind halt die typischen Software as a Service-Dinge einfach nach unten marschiert. Ne? Das heißt, sie haben halt irgendwie ihr signifikant viel Börsenwert verloren. Und am Ende ist auch für uns Banken hochrelevant. Ne? Vertrauen ist ja unser Produkt und Sicherheit ist die Voraussetzung für. Und wenn sich die Bedrohungslage durch KI exponentiell verändert, dann müsste sich vor allem auch als Banken unsere Sicherheitsarchitektur verändern.
Ich überlege auch, mein Knackskonto zu shorten. Ja. Als kleiner Tipp da draußen.
Du hast gerade gesagt, das ist
mein Knackskonto. Das ist schon geschrottet. Das Thema Security ist natürlich, du hast es gerade gesagt, ein super wichtiges und letztes Mal haben wir auch darüber gesprochen, dass es vielleicht ein klitzekleines bisschen Marketing ist und da passen zwei Meldungen dazu, die ich mitgebracht habe. Auf der einen Seite, du hast gerade eben ChatGPT 5.4 Cyber vorgestellt. Mittlerweile ist ja ChatGPT 5.5 als generelles Modell draußen. Das ist nichts Ungewöhnliches, dass es kleinere Versionen noch in der Beta-Phase sind, weil es halt spezialisierte Versionen sind. 5.5 ist draußen und das UK, ein UK-Unternehmen oder Security-Unternehmen, die UK AI Security Institute, hat nämlich Folgendes gemacht. Sie haben einfach mal OpenAI's GPT 5.5 getestet auf deren Security-Fähigkeiten und sind dazu dem Entschluss gekommen, dass es in Teilen sogar besser ist als das noch nicht veröffentlichte oder zumindest nicht nach außen hin veröffentlichte Mythos von Anthropic. Und zwar gibt es da unterschiedliche Testszenarien, die sie da gefahren haben und einer davon ist The Last One Simulation. Da geht es im Prinzip darum, in einer, also ich lese hier ab, also das kann ich mir alles gar nicht merken, aber in einer knapp 30-stufigen Unternehmensnetzwerkattacke, wo ein Mensch oder Menschen, eine Gruppe von Menschen knapp 20 Stunden für brauchen, zu gucken, wie lange braucht eine AI und schafft es überhaupt. GPT 5.5 hat es innerhalb von 10 Durchläufen geschafft, also ein recht guter Wert und war damit auch schneller und die Benchmark-Ergebnisse wurden ja von Anthropic auch zu Mythos auch veröffentlicht und war damit schneller oder effizienter als Anthropics Mythos. Also man sieht auch hier, da ist so ein klitzekleines bisschen Marketing mit verbunden. Was ich aber viel spannender finde in dem Zusammenhang, wo du gerade sagst, Anthropic guckt sich gerade das ganze Thema Financial Institutions an und du hast eben das ganze Thema Fraud genannt. Es gibt eine Meldung, die so ein bisschen untergegangen ist, nämlich der Punkt, das muss ich jetzt gerade einmal raussuchen, nicht gut vorbereitet gerade, machen hier nämlich wir machen hier einen kleinen, Ich mach mal einen Marker.
Hallo Philipp.
Wo habe ich das denn? Ich habe das doch eben gerade gelesen, ey, Alter.
Was meinst du?
Hier.
Neuer Marker, los geht's.
Wir haben ja eben über das Thema Security gesprochen und da gab es ja durchaus Meldungen, die gesagt haben, wie gefährlich Mythos ist. Und was ein bisschen schwierig ist, dass es einer Gruppe von Menschen oder Hackern gelungen ist, über nämlich Drittanbieter auf eben dieses Modell zuzugreifen. Die nutzen nämlich fleißig Mythos, indem sie nicht Mythos selber haben, also nicht Anthropic selber haben, hijacken sozusagen können, sondern über Drittdienste, die wiederum Mythos wohl haben, nutzen können. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen wild, weil insbesondere, wenn es darum geht, dass wir hier von der gefährlichsten AI der letzten Monate, wo Anthropic sagt, naja, das wollen wir nicht veröffentlichen, weil es zu gefährlich ist und jetzt da irgendwie eine Gruppe von Dudes da Zugriff drauf haben und fleißig irgendwelche Sachen machen. Also es gibt da einen Bloomberg-Artikel, wo die Journalisten auch im Austausch eben mit dieser Gruppe sind. Und da gibt es halt auch tatsächlich Beweise. Am Ende des Tages wissen wir immer nicht genau, wie beweisfähig das alles ist. Nichtsdestotrotz macht es natürlich Angst. Und ja, finde ich ein bisschen bemerkenswert, wenn Anthropic dann tatsächlich auch über das Thema Fraud bei Financial Institutions spricht. Am Ende des Tages hoffen wir alle, dass das alles wirklich immer so sicher ist, wie sie alle sagen. Gerade bei Anthropic gab es ja in den letzten Wochen und Monaten das ein oder andere, wie soll ich sagen, Fauxpas, der Source Code mal aus Versehen irgendwo hochgeladen. Und jetzt ist ja, auch da ist man so, huch. Jetzt ist es vielleicht Mythos, was irgendwie über Dritte zugänglich ist. Ja, wahrscheinlich hat es auch.
Das ist schon krass, ja. Also als ich das heute früh durchgelesen habe, diesen Artikel von dir, dachte ich auch so, sind die denn jetzt alle wahnsinnig geworden? Ja? Also wenn du sagst, das Ding ist eigentlich das bestgeschützteste und liegt in irgendeiner supersicheren Laborumgebung und diese Hackergruppe, von der du da gesprochen hast, hat das irgendwie über Online-Foren, also wirklich absurd. Ne? Ich meine, das eigentliche Risiko ist ja dann also gar nicht die Stärke dieser Modelle. Es ist komplett eine Illusion, dass wir diesen Zugang kontrollieren können. Ne? Wenn selbst jetzt streng limitierte AI-Modelle innerhalb von wenigen Tagen in privaten Foren landen, dann ist nicht die Technologie außer Kontrolle, sondern dann ist es, das tut mir leid, wenn ich jetzt wieder haten muss. Aber diese Governance von Anthropic, wie du vorhin sagst, das ist so eine Gruppe Hacker, die halt irgendwie kiffend im Kreis sitzen. Das gibt es doch nicht. Das kann doch nicht sein.
Doch. Und das Geile ist,
wir haben das auf einer Diskette mal so ein bisschen rumgespielt.
Genau. So eine Diskette, Alter, so irgendwo liegen lassen. Was ich nicht verstanden habe, das habe ich wirklich nicht verstanden. Also, die haben ja immer wohl noch Zugriff auf Mythos. Also, haben die sich das irgendwie runtergeladen und das läuft jetzt da irgendwie zu Hause auf einem Mac Mini? Also, wo ich so denke, das kann alles, ich will das nicht. Wir sind zu alt für diesen Scheiß.
Wir reden ja hier die ganze Zeit über, also nicht nur eine Milliarde da oder hier, sondern über Hunderte von Milliarden. Ja? Und dafür solltest du doch eine gewisse Sicherheitsarchitektur und eine moderne Governance haben.
Wahrscheinlich aber so eine Bitdefender-Antiviren-Software so läuft.
Das macht mich fertig. Die spielen gerade mit der Zukunft der Menschheit. Ja? Und irgendwie, wir haben schon, seitdem wir diesen Podcast machen, seit 2,5 Jahren, reden wir halt irgendwie über die Gefahren und Risiken und irgendwie denken wir, ach Mensch, da sind super schlaue und ganz ethisch, moralisch aufgeräumte Menschen, die das perfekt im Griff haben. Einen Scheiß haben die im Griff. In irgendeinem Forum liegt dieser Source-Code rum und wird, Alter.
Wir laden den mal runter. Ich guck mal, was ich da machen kann.
Genau. Wir spielen auch mal damit rum.
Wahrscheinlich gibt es ja schon so ein Open-Claw-Skill. Irgendwie sowas. Naja. Genau. Gehen wir nochmal zurück zu ChatGPT, die ja bei OpenAI etwas professioneller unterwegs sind. Und ich habe es ja gerade eben gesagt, es gab ja in den letzten Wochen neben neuen Modellen in der Tat auch im Handling und in der Ausgabe, muss man ja sagen. Und das merkt man, wenn man OpenAI oder ChatGPT regelmäßig nutzt. Es ist nicht mehr so people-pleasing, die Ergebnisse wirken wieder etwas seriöser. Ich weiß auch gar nicht, ob das Wort seriös da richtig passt, aber es wirkt alles etwas handfester mit GPT 5.5. Und was sie auch gelauncht haben, und das ist irgendwie total untergegangen, mein Eindruck, nämlich ChatGPT Images 2.0. Und wir haben in vielen Podcasts immer darüber geschwärmt, also ich insbesondere, was man für coole Sachen mit Googles Nano Banana machen konnte oder kann immer noch. Nano Banana in der Version 2, auch inzwischen ja schon ein paar Wochen unterwegs. Und ich würde die steile These aufstellen, dass ChatGPT Images 2.0 tatsächlich besser ist als Nano Banana. Das sage nicht nur ich, das sagen viele Menschen, die noch sehr viel tiefer im Thema drin sind. Was kann Images 2.0 wirklich ganz krasse Sachen, einen sehr umfangreichen Prompt schreiben kann, von dem Research bis hin zum Ergebnis. Also man kann, ich habe das mal gemacht, ich wollte wissen, er sollte mir eine Zeitleiste erstellen aller Banken in Europa, die irgendwas mit AI machen, also Chatbots, Integration etc. pp., also im weitesten Sinne. Und dann hat er mir eine Zeitleiste gemacht und die hätte ich 1:1 in jede Folie dieser Welt packen können. Also die war fertig, da war alles richtig geschrieben, da waren auch die richtig. Du hattest bei der DKB eine Anmerkung, das konnte er wiederum erklären, warum er das gemacht hat, ja, weil so nach dem Motto, naja, da war die Ankündigung, ja, und aber der Rollout war irgendwie ein bisschen später und also da gab es irgendwie eine Erklärung dazu und das heißt, man kann recht umfangreiche Prompts schreiben, also ne, von der Analyse bis zum fertigen Ergebnis und was halt total krass ist, du kannst halt das Format definieren. Also kannst sagen, ich brauche das in 16:9 und das Ergebnis soll in der Folie, dann passt die Schriftgröße schon. Du kannst Advertise, also Werbeplakate machen, wo du sagst, alles klar, also als Designer, also wir sagen ja sowieso schon immer, man muss sich große Sorgen machen. Hier kommt nochmal ein weiterer Beweis, wie groß die Sorgen eigentlich sein können. Du kannst Explosionszeichnungen machen, du kannst sagen, du brauchst irgendwie für den App Store 5 Bilder, dann macht er dir die Screenshots direkt richtig in so einem Karussell. Also das Ding ist schon wirklich, wirklich gut, insbesondere wenn es, wie gesagt, darum geht, nicht nur Fotos, auch da gibt es sehr, sehr viele Vergleiche zwischen Nano Banana und Images 2.0. Nano Banana war ja schon sehr gut, dass die Bilder unglaublich realistisch aussehen. Aber es gab immer noch so ein paar Sachen, die schwierig waren. Also wenn du jetzt gesagt hast, okay, mach mir mal irgendwie ein Bild von einem College-Blog, wo irgendwie eine Geschichte drauf erzählt war, da war die Schrift bei Nano Banana immer noch zu akkurat. Images 2.0 sieht aus, als ob das irgendwie mein Sohn geschrieben hat. Ja, also da sind dann so kleine Pünktchen drin oder mal ein Rechtschreibfehler. Es ist einfach extremst gut und sehr überzeugend. Und ich habe es jetzt für ein paar Folien auch genutzt, weil ich gesagt habe, okay, ich brauche hier eine Grafik. Und das hatte schon wirklich Hand und Fuß. Und letzter Satz dazu. Es ist furchtbar schnell. Also es ist im Ergebnis furchtbar schnell. Und letzter Satz, jetzt habe ich einen zweiten letzten Satz, auch was Auflösung betrifft. Ne? Also du kannst es direkt in 4K, also wirklich sehr, sehr hochauflösend, die Bilder erstellen lassen und jeder kann es nutzen. Also wer irgendwie Grafiken im beruflichen Umfeld braucht, natürlich auch hier immer der Disclaimer, schaut, was da für Bilder generiert werden. Aber insbesondere für Folien, Advertising kann man da schon wirklich gute Ergebnisse erzielen.
Ja, du weißt, wie ungern ich dir zustimme, aber jetzt muss ich's. Das ist ein unfassbar starkes Tool. Und ich habe für Bilder, glaube ich, seit 4 Monaten nutze ich nicht mehr GPT, sondern Grok. Ich oute mich. Grok war für Bilder für mich das. Ich hab ein festes Tab offen mit Grok. Ich habe da auch die Premium-Mitgliedschaft gehabt bis letzte Woche.
Wenn du Bilder von mir haben willst ohne T-Shirt, dann kannst du einfach fragen. Ich mache dir eins.
Unten ohne habe ich immer als Prompt bei Mike. Da wird mir Himmelangst und ein bisschen schlecht.
Auch.
Ja, also tatsächlich, sowohl was Geschwindigkeit als auch Qualität und auch schnelle Adaptierbarkeit angeht, war für mich Grok der Benchmark. Also seit der Ankündigung und jetzt auch Nutzung und auch wieder Nutzung sofort freigeschaltet für alle, nutze ich Image 2 und es ist so viel besser geworden. Alles, was du sagst, ist hundertprozentig richtig und ich hatte ja Anfang dieser Woche, als ich auf einer Geschäftsreise war und über Nacht eine Präsentation machen musste selber, bis zum nächsten Tag hatte ich halt irgendwie das Problem. Und wir beide haben uns ein bisschen geschrieben. Ich wollte von dir wissen, was es für Möglichkeiten gibt, dass ich ja irgendwie schnell durchkomme, ohne einen All-Nighter zu schrubben. Hat dann nicht geklappt, habe ich trotzdem gemacht. Und ganz am Ende habe ich ganz viel mit Grok probiert. Das war eine Vollkatastrophe. Und ich habe mir dann einfach tatsächlich Folienmaterial bauen lassen über einen Paper, was ich selber geschrieben habe. Und es war so gut, dass ich dachte, meine Fresse. Irre, also wirklich gut. Also ich kann das nur empfehlen für all diese Use Cases, die du gerade schon skizziert hast, aber eben auch tatsächlich für PowerPoint-Folien, für Grafiken, für Explosionszeichnungen, die ja gerade hier auch sehr wichtig sein können. Probiert es mal aus. Das haut alles andere in den Schatten. Völlig verrückt, was sie da rausgezogen haben.
Absolut. Und wie gesagt, in der krassen Geschwindigkeit. Und du hast es gerade gesagt mit den Folien. Ich nutze es auch. Ich oute mich da total gerne und freiwillig. Und wenn du dann noch sagst, du hast gerade gesagt für die DKB, also sagst einfach, okay, das sind die Farbwerte, ja, das ist die Typo. Und dann macht er dir das ja auch in deinem Look and Feel. Also das kommt ja noch dazu. Also du musst die Folien ja, oder die Grafiken ja nicht mal mehr groß bearbeiten. Also du kannst sie da reinklöppeln und es passt. Und das ist schon, ist ein sehr, sehr gutes Modell. Wo du gerade Grok gesagt hast, Grok, ich weiß immer, der hört sich nach diesem, was war das? Tee mit Rum, ne? Ist auch Grok.
Stimmt.
Wir hatten das Thema Alkohol heute schon öfters. Es ist Sonntag. Vielleicht ist in meinem Kaffee ja auch schon Alkohol. Elon Musk hat was Neues vorgestellt, nämlich ganz, ganz frisch und ganz, ganz neu, nämlich von gestern. Wir haben ja heute ich gucke aufs Datum, den 3. und gestern war der 2. Elon Musk hat nämlich ein komplett KI-generiertes Streamerin vorgestellt mit Grok 4.3 oder XAI 4.3. Und das ist wirklich bemerkenswert, weil du vor allen Dingen als zahlender Nutzer und Nutzerin genau dir dasselbe erstellen kannst. Also du kannst dir jetzt deine eigenen Streamer, Streamerinnen erstellen, die dann für dich Tutorials machen. Und es sieht wirklich, zumindest in dem Test, was er, ich weiß gar nicht, twittert er noch oder X er noch, ich habe keine Ahnung, was er bei X gepostet hat, sieht es wirklich, wirklich wahnsinnig gut und überzeugend aus. Auch da geht es natürlich weiter und auch bei Grok, du hast es gerade eben gesagt, insbesondere beim Thema bildgenerierende AI oder auch jetzt videogenerierende AI, waren sie immer sehr gut und sollte man auf dem Radar behalten. Auch da noch ein wichtiger Satz, es ist unglaublich günstig. Also wenn du mal alle politischen Befindlichkeiten zur Seite legst, was bei Elon Musk sicherlich super schwierig ist, wenn du schnelle, kostengünstige Ergebnisse brauchst, ist xAI ein wichtiges Werkzeug. Man muss, wie gesagt, viele Sachen zur Seite legen, aber es ist unschlagbar günstig.
Das ist so, ja. Nee, find ich auch. Ich werde es mir trotzdem jetzt nicht mehr gönnen, weil dafür habe ich einfach zu viele Subscriptions. Aber also du kannst halt dort einfach über Boundaries und über Ethics und sowas drüber springen. Aber das, was du jetzt auch gefunden hast, ne, dieses AI-generated Video-Content, das ist schon witzig. Ich meine, auch die, also was er natürlich, er hätte auch jede Art von Moderator nehmen können und dann nimmt er hier so ein, ich kann das gar nicht beschreiben, ohne das ist wirklich, nee, ich mach's nicht. Wir verlinken das und ihr könnt selber draufklicken. Sonst kriege ich wieder Hassbotschaften geschrieben.
Was hast du noch Schönes?
Ich habe was von Meta. Mal kurz wenigstens.
Gibt's noch?
Obacht, mein junger Padawan. Wobei, die Nachrichten sind nicht gut. Wir haben ja vor einer Weile mal über Manus gesprochen, so ein Startup, witzig, für agentische AI, ne? Das wurde ja in China gegründet.
Später ich nutze die gerne.
Du benutzt sie immer noch. Stimmt, du warst der Manus-Junge. Ja, du wirst sie nicht mehr lange benutzen können, weil, also Meta hat, ich glaube, 2 Milliarden damals hingelegt dafür. Muss jetzt diese Übernahme rückabwickeln, was so ganz witzig ist. Gar nicht, weil der Deal irgendwie schlecht war, sondern weil China sagt so, nee, machen wir nicht. Und Manus wurde in China gegründet. Dann haben sie aber gemerkt, es ist nicht so ganz leicht, mit den Amerikanern zu arbeiten, aus China Mainland heraus. Das heißt, sie haben es dann als Company nach Singapur gebracht, von Meta kaufen lassen und auch tiefen integriert. Und genau hier ist jetzt das Problem, denn Peking sagt so zu diesem Deal, der ist strategisch nicht so gut für uns. Das heißt, die Logik ist hier, hier wird zu viel technologische Substanz aus China rausgezogen und haben jetzt eine entsprechende sehr harte Reaktion verhängt. Und zwar Ausreiseverbote für die Gründer. Das heißt, die haben die Pässe eingesammelt, was China ganz gern mal macht. Und haben jetzt klare Fristen gegeben und eine Forderung, die Technik und die Daten sowohl aus Singapur als auch aus den USA zurückzuführen. Und das ist so ganz spannend, weil, also wie soll das funktionieren? Ja, Meta hat die Technologie ja bereits integriert. Die Investoren wurden bereits ausgezahlt. Also diese beiden Leute und auch alle anderen Venture Capitals, die da dran hängen, die ganzen Angels. Das heißt, eine Rückabwicklung ist jetzt nicht nur juristisch komplex, sondern ich glaube operativ auch fast unmöglich. Weil du kannst ja Software nicht einfach nur zurückgeben. Ne? Vor allem nicht, wenn sie schon Teil eines integrierten Systems ist. Und das zeigt auch so ein bisschen, wie wenig unsere klassischen M&A-Logiken, die wir haben, auf diese neue Realität passen, wenn jetzt mal dann doch ein Staat sagt, nee, so geht das nicht, wir machen das jetzt rückgängig. Bisschen unangenehm.
Ja, total. Aber du sagst, du kannst es nicht mehr nutzen, das habe ich nicht verstanden. Also rückabwickeln heißt ja nicht, dass es dann nicht mehr da ist.
Nee, das stimmt, aber ich bin gespannt, wie dieser Deal jetzt weitergeht und wie Peking dann auch Manus und den Gründern und diesem Startup grundsätzlich vorschreibt, wie es dann arbeitet. Ob das dann gegebenenfalls aus der westlichen Welt auch verbannt wird, das könnte schon sein. Da kannst du halt.
Na gut, aber ist ja bei DeepSeek auch nicht der Fall, oder?
Bei DeepSeek nicht, bei Kimi und Co. halt irgendwie auch nicht. Ich glaube nur, es kann auch einfach mal so mal wieder ein Signal der chinesischen Regierung halt sein, mal so einen Pflock einzurammen. Und wenn die jetzt, also, am Ende stört die das nicht, wenn sie Manus halt abschalten, sie würden damit halt ein sehr klares Zeichen auch für weitere Gründer setzen. Hey, bleibt bitte schön regimetreu und wenn ihr halt irgendwie zu sehr ausbüchst, dann haben wir die Möglichkeit, euch abzuschalten. Mal sehen.
Du hast es ja eben gerade gesagt, wir hatten ja eingangs ein bisschen gestritten. Wir streiten uns nicht. Ne? Also das war eine kleine Mini-Diskussion. Und es ging um das Thema europäische Souveränität. Und was ich so spannend finde ist, oder eher nicht spannend oder unschön finde, ist, wir haben in so vielen Bereichen ja keine so richtige Souveränität. Also das Thema Search haben wir irgendwie verkackt in Europa. Wir haben das ganze Thema Cloud irgendwie nicht so richtig auf die Kette gekriegt. Zahlungsverkehr, wo wir drüber gesprochen haben, auch schwieriges Thema. Da passiert jetzt ein bisschen was, aber schwieriges Thema trotzdem. Und beim Thema KI, was ja eigentlich das Wichtigste oder das größte Thema mit Sicherheit auch noch ein paar Jahre sein wird, haben wir auch nicht so richtige Antworten. Es wird immer so gesagt, wenn man so das, oder nee, es wird immer so gesagt, wenn man darüber spricht und wenn man andere hört, dann heißt es, naja, wir haben nicht so viel Geld, ist alles so teuer. Und dann denke ich mir, wenn man sich DeepSeek anschaut, das war jetzt nicht so super teuer. Das ist hocheffizient. Die nutzen eben nicht amerikanische Chips, weil sie die gar nicht kriegen, sondern irgendwelche Grafikkarten, die sie bei eBay ersteigert haben, keine Ahnung.
Voll,
ja, oder jetzt haben sie irgendwie Huawei-Chips, die sie nutzen. Und es scheint ja irgendwie auch zu funktionieren. Und da wollte ich dich mal fragen, ist das nicht irgendwie von China lernen, heißt von den richtigen lernen? Also da denke ich die ganze Zeit dran.
Ich sehe halt immer noch so diesen Dreiklang aus USA, China und Europa, ne? Und während wir in Europa hier immer noch mit dem EU-AI-Act rumdaddeln und jetzt alles in die nationale Gesetzgebung in Deutschland auch mit vielen Paragraphen reinballern, ist das halt einfach allen anderen großen Jurisdiktionen total wurscht, ne? Also die USA sprechen so ein bisschen über Regulierung, aber am Ende ist es halt eine Marktwirtschaft mit einem hundertprozentigen Fokus auf dem Markt und durch den Markt. Das heißt, da fließt das Geld durch Private Equity, durch Venture Capital. Dort werden die neuen Modelle gemacht. Wir haben auch alle Benchmarks da hier schon besprochen. Ausschließlich US- und China-Modelle schneiden in den Benchmarks gut ab. Das einzig europäische Modell, Mistral. Also ist halt tatsächlich auch in diesem Bullshit-Benchmark ganz unten. Also es fantasiert einfach so hardcore viel Zeug zusammen. Das Einzige, was jetzt noch so passiert ist, dass unser Digitalminister Carsten Wildberger Aleph Alpha, die große deutsche Hoffnung, jetzt mit Cohere verbunden hat. Am Ende, wenn man sich halt irgendwie die Dealstruktur anschaut, ist da exakt kein richtiges Geld geflossen, sondern irgendwie Aktien von links nach rechts. Das war eine große Nullnummer. Aber also zu deiner Frage, ne, die USA geben das Tempo vor auf der einen Seite und ich glaube, China macht da mit, ne? Die kopieren natürlich auch durch diese, nicht Diffusion, sondern wie nennt sich das? Destillationsfunktion, genau. Das heißt, die nutzen amerikanische Modelle, ziehen sich sehr viel relevante Informationen ab und bauen darauf selber groß angelegte Modelle. Und was China halt sehr gut kann, und das darf man nicht vernachlässigen, die skalieren einfach extrem. Ne? Die haben halt über 1 Milliarde an, also die können halt einfach sehr viel Nutzung sofort erzeugen innerhalb des Wachstums. Und China skaliert nicht nur, sondern China industrialisiert. Das heißt, sie geben das sofort überall rein, geben das auch an ihre Verbündeten, ja, sowohl im Zivilbereich mit Indien und Co. und den ganzen anderen asiatischen Ländern, aber eben auch Dual Use, so alles, was militärisch ist. Ne? Wenn man sich die Roboter anschaut, und das wird hier zusammen gar nicht so richtig erklärt. Die laufen durch die Stadt. Also es gibt halt irgendwie unterschiedlichste Arten von humanoiden Robotern, die in Peking und Shanghai, Shenzhen durch die Städte laufen. Das ist total normal integriert. Und es gab jetzt wieder, das ist so witzig, ne? So ein Halbmarathon der Roboter. Der gab es vor einem Jahr auch. Vor einem Jahr hat es geschafft, glaube ich, 5 Kilometer zu laufen. In irgendwie 8 Stunden oder sowas sind es dann zusammengebrochen. Das heißt, keiner von
über 300
Startern.
Ne?
Ja, genau, an der Leine. Keiner von diesen 300 Starter-Startups hat es geschafft. Dieses Jahr haben es ganz viele geschafft. Der schnellste war schneller als ein Mensch. Also der ist halt, ich glaube, in 55 Minuten einen Halbmarathon gelaufen. Ich glaube, der Weltrekord bei Menschen autonom, vollkommen autonom. Also auf Strecken, die gar nicht leicht sind. Unterschiedliche Untergründe, Steigungen, enge Kurven. Schneller als ein Mensch. Das heißt, ein Mensch läuft, glaube ich, 58 Minuten. Das sind so 22 km/h on average. Der ist halt mit 25 km/h da lang gedackelt, komplett autonom. Das ist krass. Innerhalb von 12 Monaten. Das ist nur dieser Robotics-Case, ja, den ich so ein bisschen mir mal anschaue. Also es ist, wie du sagst, da rollt eine Welle auf uns zu, so ein bisschen noch in der Büchse der Pandora drin, glaube ich. Aber mal sehen, wann er rausgelassen wird.
Bleibt spannend, so oder so. Und wo du gerade sagst, Entwicklung, dann haben wir, ich springe noch einmal tatsächlich zurück zu OpenAI, ein bisschen hin und her. Auch da, wir haben es ja eben gerade gesagt, ne, da passiert eine ganze Menge und die Modelle werden immer besser. Und ein großes Problem war bisher immer das Thema Mathematik. Also so Rechnen war nicht die größte Stärke von LLMs, hat aber damit zu tun, dass es halt Sprachmodelle sind, nicht Rechenmodelle. Hat sich da auch einiges getan und da gibt es einen sehr, sehr guten Podcast, glaube ich, oder YouTube-Video von OpenAI. Und zwar sind die Modelle sehr wohl mittlerweile in der Lage, sehr komplexe mathematische Aufgaben zu lösen. Und jetzt hat eine Meldung die Runde gemacht, ein 42 Jahre altes, völlig offenes Problem zur Nesterov-Methode. Du wirst es wahrscheinlich wieder kennen, weil du so ein Superbrain bist. Jedenfalls seinen Abschluss gefunden. Ein bisschen, das hört sich super spektakulär an, man musste es ein bisschen framen, nämlich das Modell hat es nicht, oder die Modelle haben es nicht alleine geschafft, sondern wurden betreut. Und zwar waren Mathematiker, Wissenschaftler, große Gehirne, die die Agents quasi immer wieder auf die richtige Fährte gesetzt haben. Also das Problem war wohl immer, dass sie sich haben auch, ein Schmetterling, haben ablenken lassen und nicht mehr an der eigentlichen Aufgabe gearbeitet haben, aber dann, wenn man sie wie immer wieder fokussiert hat, dann sehr wohl, dann die Aufgabe, wie gesagt, 42 Jahre alte Aufgabe oder ja, 42, haben lösen können. Ganz spannend in dem Zusammenhang ist, und das ist halt eine Diskussion, die aufgekommen ist, das hat deshalb funktioniert, weil es Menschen gab, die das Problem verstanden haben, die das Wissen vor allen Dingen hatten, um dann diese Modelle immer wieder auf Spur zu bringen. Und in dieser Diskussion, gibt es einen interessanten Artikel dazu, wird so ein bisschen die Frage aufgeworfen, haben wir in Zukunft noch genug Menschen, die intelligent genug sind, die ganzen Modelle, die ganzen AIs, die wir haben, auf Spur zu bringen? Und ich merke das im Kleinen ja bei mir selbst. Man wird ja faul. Nach dem Motto, machen wir mal schnell eine E-Mail an. Und da wird eine E-Mail geschrieben, die liest sich gut, die ist oft auch, wir können sogar sagen, die ist super richtig. Aber am Ende des Tages habe ich ja nur noch irgendwie einen Gedanken gedroppt. Ich habe mir weniger Gedanken gemacht und dadurch geht natürlich auch ein Stück weit immer mehr Wissen verloren. Das heißt, es könnte dazu führen, dass wir irgendwann gar nicht mehr in der Lage sind, diese ganzen komplexen Themen sauber zu bearbeiten, weil wir das Wissen gar nicht mehr haben. Ganz interessante Fragestellung.
Das Wissen, aber auch einfach die das Processing.
Methode.
Also wir denken gar nicht mehr so richtig nach, sondern all das ist komplett outgesourced. Also sobald es ein bisschen schwierig wird, sourcen wir es halt aus an ein Sprachmodell unserer Wahl. Und also da mache ich mir auch Sorgen drüber. Gar nicht jetzt nur für uns beide, ja, wir sind irgendwie alte Männer, aber auch für unsere Kinder. Also wenn die von Anfang an sich gar nicht mehr mit Problemen auseinandersetzen müssen und auch mal ein bisschen länger darüber nachgrübeln, weil das Wissen halt auch nicht man dann überall verfügbar, so wie es bei uns war, als wir Kinder waren. Also ich hatte, bei mir gab es, glaube ich, schon irgendwie Farbe und Strom. Als du jung warst, war das ja alles noch anders. Das ist boah, der Roast ist leider nach hinten losgegangen. Egal. Ich habe auch noch einen schönen AI-Index-Report, den es jetzt neu gab. Den hatten wir letztes Jahr auch einmal drin. Und zwar Stanford-Uni macht das. Ich habe mich da offensichtlich damals für Newsletter registriert und in meinem Newsletter waren, habe ich den jetzt auch
natürlich bekommen. Natürlich hast du das. Bei der Stanford-Universität. Na klar.
Ich habe zu viele Newsletter und ich brauche tatsächlich mal eine AI, die meine Newsletter
du die dann auf und lässt die so zufällig auf dem Schreibtisch liegen, damit alle sehen, dass du bei der Stanford-Universität ein Newsletter liegen
hast? Ich habe den ausgedruckt.
Natürlich, sage ich ja.
So Scheiß. So, egal, jetzt hör auf zu haten und hol dir einen Kaffee, ich komme in meinen Redefluss. Also, wenn man es auf einen Punkt bringt, dieser ganzen AI-Index-Report von Stanford, dann ist es, dass AI schneller skaliert, breiter und tiefer als jede andere Technologie davor Impact hat, aber unsere Systeme einfach gar nicht mithalten. So, das ist ein Riesenproblem gerade. Und da gibt es so ein paar zentrale Entwicklungen, die dieser Report halt irgendwie vorführt. Ne? Auf der einen Seite haben wir ja hier oft schon drüber gesprochen, die Leistungsfähigkeit explodiert. Ne? Modelle, wie du es auch gerade beschrieben hast, lösen Aufgaben auf PhD-Level, vor allem in Mathe, in Coding, in Wissenschaft. Beim Coding sind wir, glaube ich, jetzt von einem Jahr, also innerhalb dieses Jahres von diesem Faktor 60 auf fast 100, also auf 99, irgendwas Prozent gekommen. Also welche Arten von Softwareentwicklung KI kann. Und das ist halt einfach alles. So. Und gleichzeitig sehen wir halt auch, also es sind jetzt natürlich nur befragte US-Unternehmen, dass 88% der befragten Unternehmen AI nutzen im Coding und auch 4 von 5 Studierenden, also die halt irgendwie sich auf das Thema Softwareentwicklung oder Ingenieurwesen etc. fokussieren, nutzen es halt irgendwie 80%. Ne? Das heißt, AI ist kein Experiment mehr, es ist komplett zum Mainstream geworden. Zweitens, auch eine These, die für uns total spannend ist, ne? Der Wettbewerb ist noch komplett offen. Haben wir heute auch schon drüber gesprochen, USA und China liegen quasi breit auf oder gleich auf und Modelle wechseln sich an der Spitze eigentlich so im Wochentakt ab. Das heißt, es ist kein Tech-Thema mehr, es wird damit zur Geopolitik. Und ich glaube, wir haben ja vorhin diesen Stein einmal angestoßen. Mal sehen, was da noch so passiert. Ich glaube, es wird auf Regierungsebene in Peking, aber auch in Washington absolut als so die Major Technology halt irgendwie begriffen. Das dritte Thema, was halt in dem Report ausgeführt wird, ist Infrastruktur, wird damit auch zum Machtfaktor, also gar nicht die AI-Modelle selber, sondern die Rechenzentren. Ja? Die USA haben mittlerweile über 5000 Rechenzentren. Und also, wenn wir sagen Rechenzentren, dann ist es bei denen auch, es hat eine gewisse Mindestgröße. Deutschland hat eins in dieser Größe davon, eins versus 5000 in den USA. Und wenn man jetzt überlegt, wie funktionieren die eigentlich, dann sind es ja ganz am Ende diese TPUs und GPUs, also Tensor Processing Units und Co. Die kommen zu 90% von diesem einen Hersteller aus Taiwan, also ne, TSMC. So, ne, Taiwan, China machen wir jetzt hier nicht auf, aber kennt man auch. Das ist also eine extreme Abhängigkeit und natürlich auch ein strategisches Risiko für die gesamte Welt, die damit einhergeht. Und dann wird es interessant. Ne? Dann geht man so ein bisschen tiefer auf die eigentlichen Anwendungsfälle. Auch was du sagst, es wird immer besser in Mathe. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig gut in all diesen Themen. Aber es gibt diesen einen neuen Test. Dies eine analoge Uhr. Also ein Foto von einer analogen Uhr.
Der ist super, der Test. Ist immer das die gleiche Uhrzeit, ne?
Es ist immer die gleiche Uhrzeit. Also tatsächlich wohl, die neuesten drei Modelle haben 50% Zuverlässigkeit. Also am Ende ist es so ein bisschen wie im ein Roulette, ne? Also rot oder schwarz. Man nennt es Jacked Frontier, also extrem leistungsfähig in bestimmten Teilbereichen, aber massiv unzuverlässig in anderen. Das ist jetzt nicht relevant, aber das ist natürlich eine Realität, mit der wir auch als Unternehmen arbeiten müssen. Weil wenn wir denken, okay, wir nutzen jetzt alle KI, die ist mittlerweile gerade in so sehr binären Themen extrem gut, aber in anderen vielleicht auch Lesen von unstrukturierten Daten, was ja vielleicht so eine analoge Uhr ist, extrem schlecht. Aber woher weißt du, was richtig und was falsch ist? Weil die Rhetorik dahinter ist ja immer so toll.
Mit der Uhr, ich glaube, das gab es schon mal. Und zwar, wenn du dir halt ein Bild generieren lässt mit einer bestimmten Uhrzeit, kam immer irgendwie 11 Uhr raus, egal was du gemacht hast. Also ich weiß nicht, ob es 11 Uhr war. Und das hat was halt mit den Daten zu tun, auf die alle LLMs trainiert worden sind. Und die meisten Bilder, Produktbilder von Uhren, haben immer die gleiche Uhrzeit. Also das ist so, Werbebilder von Uhren haben immer die gleiche Uhrzeit. Und so denkt die KI, alles klar, eine Uhr, da ist halt dann 11 Uhr drauf, ja, oder keine Ahnung, ich weiß nicht, welche Uhrzeit es war. Und das zeigt aber auch, je nachdem, was du für eine Quelle hast, also wenn die Daten halt schlecht sind, dann mag das noch so überzeugend sein, was rauskommt, aber es sind halt schlechte Daten. Und das ist halt gerade bei KI,
genau, haben wir
ja
ganz das Ding.
Ja, da haben wir letztes
das
Jahr.
Ist der Datenschutz.
Ja. Wie hieß damals das Prinzip nochmal mit der Inzucht? Habsburger.
Habsburger. Oh, stimmt.
Das war letztes Jahr auf der OMR oder vorletztes Jahr, ich weiß es nicht mehr. Da hat das ja auch Philipp auf der Bühne nochmal gebracht. Aber das ist nach wie vor ein riesengroßes Problem. Alle Daten dieser Welt wurden abgegriffen. Also es braucht neue Daten.
Ja, total. Genau. Also wir verlinken den Report. Es gibt noch ganz viele andere Prinzipien. Was ich noch sehr spannend fand, war Governance. Also wenn man mal, es gibt also quasi die, wenn man es ganz einfach macht, die Anzahl dokumentierter AI-Zwischenfälle steigt halt massiv, was logisch ist, weil die Adoption natürlich auch zunimmt, aber es gibt offensichtlich deutlich weniger Standards für Sicherheit als für Performance und das ist natürlich auch wieder das Problem, ne? Da kannst du jetzt wieder sagen, ja, aber wir in Deutschland und Europa, wir versuchen ja zu regulieren, das heißt, wir sind voll in diesem Governance-Ding drin, super. Aber wenn es halt all die anderen nicht machen, dann bringt uns das halt irgendwie auch nichts. Ne? Aber wir verlinken den mal. Der ist riesig lang, dauert irgendwie eine Weile, bis man den gelesen und auch verarbeitet hat. Ist spannend, kann das nicht kommentieren. Oh Gott, du bist so albern heute. Der zeigt mir gerade einen Aufkleber. Ich weiß gar nicht, ob man das auf YouTube jetzt sehen kann.
Ja, klar sieht man das.
Gott, oh Gott.
Gut, ich habe auch noch Zahlen mitgebracht. Ergänzen zu deinen. Die Bitkom hat nämlich auch eine Umfrage gemacht, wo du gerade gesagt hast, wie Nutzung von KI aussieht. Und das, ja, die Bitkom hat jüngst hier, was ist hier, 28.04. Und zwar in Deutschland. Obacht, also auch wir Deutschen, so werden wir ja analoge Dinge nutzen, wie Fax und Co. Bei KI sieht es ein bisschen besser aus. 34% der Befragten, das ist ein Drittel, dass sie KI mindestens einmal pro Woche nutzen, was schon gar nicht so wenig ist. Und 15% der Befragten sagen sogar täglich. 24% seltener als einmal in der Woche, aber nutzt halt immer noch KI. Damit wären wir schon bei der Hälfte der Befragten. Und es gibt nur 18% sagen, dass sie das nicht verwenden, weil sie es nicht verstehen. Und es gibt immerhin noch 22% Totalverweigerer. Aber ein Drittel finde ich gar nicht so schlecht.
Was auch krass ist, Marktführer ist ChatGPT 71%, Google Gemini 50%, Microsoft Copilot, was für ein Scheiß, 43%. Das ist so ein Drecksprodukt. Grok 6%, Anthropic 5%.
Copilot fällt mir eine witzige Anekdote an, wenn du dir die Euler, die Lizenzbedingungen anschaust von Microsoft zum Thema Copilot, da steht dann drin, nur zu Unterhaltungszwecken.
Ja.
Man soll Copilot nur zu Unterhaltungszwecken nutzen.
Better safe than sorry, my friend.
Ja, genau. Das heißt, ja, so ist das.
Lustig.
Was haben wir denn noch?
Ach, wir sind gut durchgekommen.
Noch ein letztes von OpenAI, glaube ich.
Ich habe noch eins.
Und dann, so ein bisschen, was habe ich noch?
Du hast noch den TED-Talk, nicht vergessen.
Ja, stimmt. Puh, so viel noch. Na gut, ich mache dieses eine Thema, aber ich glaube, es ist ein guter Abschluss zu unserer Anthropic versus oder und OpenAI-Debatte, weil das zeigt so ein bisschen, wie hart dieser Wettbewerb jetzt auch gerade wirklich ist. Ne? Also wir haben ja gesagt, Anthropic wächst extrem schnell und damit kommen ja auch erste Zweifel an dieser ganzen OpenAI-Story auch auf. Und wir reden hier gar nicht so sehr über kleine Verschiebungen. Anthropic hat jetzt seinen Umsatz nämlich mal irgendwie offengelegt und innerhalb von den letzten Monaten von 9 auf 30 Milliarden Dollar hochgezogen. Was krass ist, weil wir gerade ja gesagt haben, in deiner Bitkom-Study sagen nur 5% der Unternehmen, dass sie Anthropic nutzen. Das heißt, in Deutschland ist es offensichtlich noch nicht so angekommen, aber in den USA ist das ist ein Major-Ding. Ja? Also ich glaube, ein Riesensatz von den S&P 500 Unternehmen und Fortune 500 Unternehmen nutzen Anthropic mit Cloud Code. Aber getrieben ist das vor allem natürlich durch die starke Nachfrage im Coding, aber auch im Enterprise-Bereich. Ne? Und hier liegt komplett der strategische Punkt, weil man sieht mehr und mehr, dass der Kampf offensichtlich nicht beim Consumer entschieden wird, sondern wirklich im Enterprise. Weil das ist dort, wo quasi die echte Produktivität entsteht und muss man ja auch fairerweise sagen, die echte Zahlungsbereitschaft. Ja? Und was man hier sieht, ist so ein klassischer Marktmoment. Daher habe ich jetzt auch so ein bisschen meine Zahlen. Weil es gibt ja immer diesen Sekundärmarkt, wo du quasi Secondary-Anteile verkaufen kannst an den Unternehmen. Also alle diese großen Unternehmen machen ja regelmäßig so kleine Finanzierungsrunden, auch so zwischendurch, sogenannte Bridge-Finanzierung, wo du auch als kleinerer Fonds zum Beispiel mal einsteigen kannst, weil Bestandsinvestoren mal irgendwie über diese Vehikel ihre Erstanteile, die Primary Shares, verkaufen. Es gibt so einen Sekundärmarkt, der wird halt irgendwie gehandelt und da habe ich immer mal so Einblicke und da kann man tatsächlich sehen, dass zurzeit die Anthropic-Anteile extrem stark gefragt sind, OpenAI-Anteile wiederum aber mit einem Abschlag gehandelt werden. Das heißt, weniger als die letzte Finanzierungsrunde. Das heißt, der Markt beginnt so ein bisschen neu zu bewerten. Das darf man nicht überinterpretieren. Das heißt, das schwingt auch teilweise auf Wochenbasis mal so rum. Aber es ist schon bemerkenswert, wenn man sich die Ausgangslage anschaut. Ne? OpenAI wird jetzt gerade mit 800 Milliarden bewertet. Ne? Haben wir darüber gesprochen vor 3 oder 4 Wochen. Neue Finanzierungsrunde. Um das zu rechtfertigen, bräuchte es also perspektivisch eine Bewertung von über 1 Billion, also 1 Trillion US-Dollar, für diese IPO-Runde, die es jetzt gibt. Und das ist natürlich ein extrem hoher Erwartungsdruck. Anthropic wiederum wirkt im Vergleich total günstig, mit deutlich unter 800 Milliarden, obwohl sie es gezeigt haben in ihrer Finanzierungsrunde, dass sie da drin sind. Aber du kannst jetzt also wirklich Kapital da auch allokieren. Und das zeigt für mich so ein bisschen, wie gesagt, ne, der Markt ist offen, es gibt noch nicht den einen Gewinner und der Use Case schlägt total den Hype. Coding und Enterprise, das bringt die Traktion und das, glaube ich, mit dem allen Positiven, was wir heute über OpenAI besprochen haben, das muss OpenAI zeigen, wie sie für die Vorbereitung des Börsenprospekts jetzt das hinkriegen, dass sie halt außer Image 2 und 5.4, 5.5 es irgendwie schaffen, echte Traktion zu erzeugen und dieser Bewertung eine echte Realität gegenüberzustellen. Das ist spannend. Ne? Also man kann tatsächlich beide Unternehmen jetzt gerade auf dem Secondary-Markt noch investieren. Der eine ist völlig überhyped, deswegen macht es kaum jemand bei OpenAI. Bei Anthropic rüsten sich schon jetzt einige, auch große Institutionals mit ein paar großen Millionenpaketen, dort einzusteigen, bevor der Börsengang im Herbst wahrscheinlich stattfinden soll.
Ja.
Genau, mein letztes Ding, Peter Steinberger. So, also ich habe noch mehr. Wir haben da schon oft drüber gesprochen. Das ist ja dieser lustige, kauzige Österreicher, der Open Claw gegründet hat, was ja auch so ein bisschen so dein Momentum war, dich jetzt mal, ich sag mal, semi-professionell mit dem Thema Vibe Coding auseinanderzusetzen. Und ich finde, wie du es auch gemacht hast, super stark. Müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr Werbung dafür machen. Aber es zeigt, also er hat einen TED-Talk gemacht. Und üblicherweise ist ja so ein Hardcore-Nerd, wenn man den auf eine Bühne stellt und bittet halt irgendwie 18 Minuten lang was zu erzählen, wird es nicht immer gut rhetorisch. Wenig roter Faden und lustige Anekdoten. Aber der hat jetzt gezeigt, wie er quasi mit OpenClaw eine vollkommen neue Dynamik an Wertschöpfung geschaffen hat. Ne? Ohne Theorie, ohne Demos, sondern tatsächlich einen eigenständigen Agenten gebaut hat. Und das ist aber ein so toller Talk, finde ich, dass wir den hier auch nochmal verlinken. Mittlerweile haben den viele Millionen Menschen gesehen. Ich würde sagen, das ist ein wirklich spannendes Thema, um einfach mal auch für uns, für Finanzer und Banker halt zu sehen, wie man strategisch über Use Cases, über Governance und auch über Architektur sprechen kann und wie der Peter Steinberger das gemacht hat. Also mittlerweile ist der ja OpenAI absorbiert, ja, und hat da jetzt irgendwie, glaube ich, wohl sein Produkt OpenClaw reingenommen, als auch er selbst arbeitet jetzt als irgendein Scientist dort. Aber es ist interessant, wenn er erzählt, wie er es gemacht hat. So in seiner Garage, wenn man so will. Er war vorher schon Multimillionär, ne? Aber
ich wollte gerade sagen, da war er. Ja, da war eine große Garage, ne?
Das war es. Mit Gold verkleidet. Genau, und trotzdem hat das, finde ich, super spannend irgendwie wie dargestellt. Das sind 18 Minuten, die kann man sich mal antun.
Ich habe noch zwei Sachen aus der Finance-Ecke. Ich mache es ganz kurz und schnell und schmerzlos. Eine Sache hast du schon gesagt, nämlich das Webinar. Webinar ist immer so ein schönes Wort. Die Ankündigung von Entropic. Aber sie nennt es, glaube ich, wirklich Webinar, ne? Ich glaube, es heißt bei denen auch so. Also es ist irgendwie so ein Webcast, irgendwie ganz eigenartig. Das sind halt Nerds. Wahrscheinlich ein Zoom-Call, irgendwie so. Naja. Stripe.
Financial Briefing,
genau. Stripe hat was Neues gebracht. Ist ganz neu, ganz frisch, gestern oder vorgestern. Das ist voll geil. In der Tat, Stripe hat nämlich ein Produkt namens Stripe Link. Und Stripe Link ist nichts anderes als eine Wallet für AI, also für die KI-Finanzassistenten. Das heißt, sie haben eine Wallet gebaut, wo beliebige Bezahlverfahren integriert werden können. Diese wiederum kann ich dann meinem Agent hinterlegen, damit der für mich natürlich über Stripe einkaufen gehen kann. Wie man es von Stripe kennt, ich will da gar nicht groß Werbung für machen, aber wie man es von Stripe kennt, maximal einfach zu integrieren und schon da. Es ist, jeder kann sich Stripe Link anmelden und seinem Agent hinterlegen und damit einen weiteren Fuß in die Tür der Agentic AI oder Agentic Commerce oder Agentic Banking gesetzt. Sehr umtriebig, die Kollegin.
Hast schon gemacht?
Ja, also super ist. Also ich hab's diese Wallet angelegt, das ist halt ein Klick.
Ja, es ist ein Klick, es wird so eine Visa Virtual Card, also so eine Wegwerf-Kreditkarte irgendwie gemacht. Das ist auch ein Case, den ich nächste Woche auf der OMR präsentieren will. Es ist so leicht.
Ist ein Klick. Ja, es ist crazy. Ist ein Klick, wie immer, sehr, sehr nutzerfreundlich und auch natürlich auf der anderen Seite wieder leicht zu integrieren. Ne? Also krasse Geschichte. Dann habe ich noch was ich ein bisschen kurios fand. Und zwar gibt es eine, du wirst sie kennen, die Consumer Bank in den USA. Keine, ich weiß gar nicht, ob die so riesengroß sind. Der Customers Bank, so, Entschuldigung, nicht Consumer, Customers Bank. Das fand ich ein bisschen kurios witzig. Und zwar hat der CEO der Customers Bank in den USA mit dem wohlklingenden Namen Sam Zitu hat im Conference Call am Freitag, auch recht jung, einfach mal die erste Viertelstunde von einem Klon von sich sprechen lassen. Also er hat nicht selber gesprochen, sondern hat einen Klon erstellt, um letztendlich auf das ganze Thema AI Awareness zu schaffen. Es ging am Ende um eine Zusammenarbeit mit OpenAI und da hat er halt so ein bisschen vorbereitet. Also die erste 15 Minuten, lieber Sascha, solltest du mal irgendwann noch irgendwo hin müssen, ja, mach doch einfach einen Klon von dir.
Habe ich. Ich mache so, mein Klon macht so einen Podcast mit so einem Typen.
Sehr schön. Warum siehst du da nicht gut aus? Naja, gut. Das war's. Ich habe nicht mehr.
Oh, ich auch nicht. Mach mal unter einer Stunde diesmal. Geil.
Nee, warte mal, haben wir doch. Wir haben doch bestimmt eine Stunde, oder?
Ja. Nee, 58 Minuten.
Dann machen wir die Abmoderation.
Vielen Dank. Schön, dass ihr es bis jetzt geschafft habt. Genau, ich glaube, die meisten schalten jetzt aus. Schön, dass ihr dabei wart. Freuen uns immer tierisch. Wir haben den nächsten paar Gäste und das ist jetzt keine Anmoderation, die wir dann wieder liegen lassen. Aber die Elisabeth Lorange, diejenige, mit der ich den OMR-Talk machen darf, die kommt demnächst mal in unseren Podcast. Dann der Philipp Klöckner hat auch zugesagt, dass wir es aber nach
Christian
der OMR,
Steiger hat auch zugesagt.
Christian Steiger hat auch zugesagt. Ich würde sagen, da machen wir mal in Q2 jetzt mal wirklich ein paar coole Talks. Haben wir mit André Bajorath ja neulich mal begonnen. Und führen wir jetzt mal fort, tatsächlich so ein bisschen so die Creme der Creme. Mir ist wichtig, dass das Leute sind, die auch ein bisschen Podcast-Erfahrung haben, aber bei den dreien
alles als wir.
Ist es, von dem wir ein bisschen was lernen können. Ich suche einen neuen Podcast-Host.
Wir brauchen auch so ein Podcast-Studio, habe ich gedacht, wo die Mikrofone so geil irgendwie reinhängen. Das haben wir auch gar
nicht. So wie bei Philipp, ne? Westermeier. Nee, bei uns hängt hier gar nichts. Außer die Motivation. So, vielen Dank, ihr Lieben. Viele von euch sehen wir nächste Woche auf der OMR. Wir beide sehen uns da, können uns ausführlich drücken und liebkosen. Und ich würde sagen, bis dann in 2 Wochen.
Bis dann in 2 Wochen. Tschüss.